Neue deutsche Literatur in einer Dreiviertelstunde. Der Podcast aus dem Literaturhaus Berlin. Folge 3.
Ja, hallo an alle, die zuhören. Ich begrüße euch und Sie zur vorerst letzten Podcast-Folge der Reihe Neue deutsche Literatur in einer Dreiviertelstunde. Zu Gast sind heute Dana Vohwinkel und Duygu Aal. So, ihr beide habt die Möglichkeit, euch vorzustellen, selbst. Muss gar nicht ich machen. Wer fängt an?
Du. Okay, scheinbar ich. Ich bin Dana. Ich bin 1996 in Berlin geboren und versuche seitdem zu schreiben, immer weniger erfolgreich. Ich habe Linguistik an der Humboldt-Universität studiert und in Cambridge und Toulouse. Und habe dieses Jahr bei den 45. Tagen der deutschsprachigen Literatur den Deutschlandfunkpreis gewonnen, relativ überraschend, dank einem Essay in der Literarischen Diverse, den die Jurorin Mara Delius in der Akazienbuchhandlung entdeckt hat. Deswegen saß ich in Klagenfurt und deswegen sitze ich auch hier und es freut mich sehr.
Ja. Ja, schön, dass du hier bist. Richtig, das ist der Text, mit dem du in Klagenfurt warst, ne?
Nee, ich war mit einem anderen Text in Klagenfurt, mit einem Romananfang über eine 15-Jährige und ihren Vater, der Kantor ist, in einer Berliner Synagoge. Und den Roman schreibe ich jetzt auch gerade.
Jetzt erinnere ich mich. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich schaue den Bachmann-Wettbewerb nicht, weil ich ihn emotional nicht aushalte.
Das ist furchtbar und ich würde es mir auch nicht anschauen. Ich schaue es auch nicht nochmal an.
Alles klar.
Also ich habe das auch noch nie gesehen, aber gut, jetzt habe ich schon mal erste Referenzen.
Das ist ein Nervenhorror.
Eieiei, aber ey, Glückwunsch trotzdem. Dann mache ich mal weiter. Ich bin Duygu und ich komme ursprünglich aus Hamburg, existiere seit 93 und habe nicht immer geschrieben. Ich glaube, das ist so in den Teenagerjahren passiert, so auf Tagebuch-Style eher, als oh, irgendwann will ich schreiben und das soll jemand sehen. Das war, glaube ich, so die, also das Gegenteil meiner Absicht damals. Aber gut, jetzt sitzen wir hier und ich studiere noch Amerikanistik, auch an der HU, also an der Humboldt, so mit Schwerpunkt Gender Studies und Cultural Studies. Und habe jetzt einen Verlag namens Corbinian Verlag, der aber hier in Berlin sitzt. Das finde ich ganz cool und ich wohne auch in Berlin. Und ich lese heute, liebe Dana, dir was vor aus Yeni Yeşerenler. Das ist ein türkischer Titel und heißt Die Heranwachsenden, die Neugeborenen. Genau, und das, das Manuskript ist quasi so aus erster Hand für euch.
Oh, ja. Cool, voll schön. Man muss dazu sagen, du hast ein Konzept, Duygu. Du hast gesagt, ich lese immer spontan, weil, wie war deine Begründung, weil die Texte so emotional sind und ich muss es frisch am Tag entscheiden?
Ja, ich muss das irgendwie, ohne jetzt irgendwie so esoterisch zu klingen, ich muss das irgendwie einfach an dem Tag dann auch einfach fühlen und dahinter stehen können, weil sonst, glaube ich, einfach auch die Lesung darunter leidet. Wenn man so irgendwie gar keinen Bock hat, sich in diese Gefühle der quasi ausgewählten Geschichte zu schmeißen, dann leidet auch so ein bisschen die Stimme und auch vielleicht der Text darunter. Ich habe dann so ein bisschen zu viel Respekt vor den Sachen, die man selber schreibt, weil man ja nicht ausschließlich, es sei denn, das sind jetzt die Memoiren, über sich schreibt, einfach so ein bisschen Respekt vor den Protagonistinnen. Und wenn ich das dann so runterratter, weil ich vor 3 Wochen in einer Mail gesagt habe, das lese ich heute, dann ist das so ein bisschen frech, finde ich.
Okay, jetzt verstehe ich es noch mal besser. Also es hat mir unmittelbar eingeleuchtet, als du das geschrieben hast. Und genau, es ist auch so in dieser Folge, ihr entdeckt gegenseitig eure Texte. Also niemand kennt nichts von niemandem. Das ist sozusagen das Surprise-Surprise-Konzept in dieser Folge. Aber das Thema verraten wir, ist ein großes Thema, Repräsentation. Also wer macht sich welches Bild, welche Bilder von wem, mit welcher Deutungshoheit, Welche Bilder möchtet ihr zurückerobern? Was ärgert besonders? Was freut? Was sind literarische Gegenstrategien? Das ist sozusagen grob das Feld, das wir beackern wollen heute. Und ich würde sagen, die Literatur hat das Wort. Dana, du liest uns etwas vor.
Okay, ich lese vor meinen Spaziergang durch das jüdische Berlin, der in der literarischen Diverse Nummer 3 erschienen ist, die unter dem Motto, Titel Widerstand stand. Es gibt viele Touristen, die an Spaziergängen durch das jüdische Berlin teilnehmen. Sie sammeln sich vor der Oranienburger Straße und schauen nach oben an die goldene Kuppel. Müde Gruppen, die von Stolperstein zur ehemaligen jüdischen Mädchenschule stapfen. Wie amüsant, dass hier jetzt ein schickes Restaurant drin ist. Hummus kennt man von Aldi. Am liebsten mit Kürbisgeschmack im Herbst. Auf visitberlin.de kann man sich schon mal über die Highlights informieren. Man kann auf der Insider-Tour über die erstaunliche Geschichte der jüdischen Synagoge staunen und am Ende durch die Berliner Viertel, in denen jüdische Einwanderer lebten, spazieren. Da können Sie auch einen ganz fantastischen Frozen-Joghurt essen mit der Füllung von Ferrero Rocher und Blaubeeren obendrauf. Was Süßes für die ganzen schlimmen Informationen über diese armen, krepierenden Menschen. Auch ein Insider-Tipp. So mutig waren ja die Menschen, die sich gewehrt haben. Über die erfährt man am liebsten Dinge. Die haben Widerstand geleistet, obwohl sie vielleicht sogar Eltern hatten oder Kinder oder Freunde. Ganz normale Menschen waren das. Die haben Widerstand geleistet. Und das ist ja wunderbar, wenn man mit dem Tode bedroht wird, immerhin noch etwas zu leisten. Leistung macht frei. Auch ich spaziere durch meinen eigenen jüdischen Widerstand. Ich weiß nicht, ob ich dabei etwas leiste. Tut mir leid. Ein Spaziergang durch meinen jüdischen Widerstand führt an der Admiralsbrücke vorbei. Hier können Sie sehen, wie ich hustend an einer selbstgedrehten Zigarette ziehe, wenn Sie von der Brücke nach rechts ans sandige Ufer schauen. Wenn Sie sich umdrehen, könnten Sie die Synagoge sehen. Es ist Freitagabend und mein Vater hat mich überredet, noch mit ihm zu essen, Kerzen anzuzünden. Jetzt zünde ich unbeholfen Zigaretten an. Vor 1-2 Stunden waren wir noch zusammen, ich habe etwas Gemeines gesagt und dann Baruch ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Kedishanu Bemtzotav Vetzivanu Leadlik Ner Shel Shabbat. Auf der Insider-Tour darf man nun auch noch in mein Jugendschlafzimmer schauen. Man darf sehen, wie ich unsicheren Sex habe, ein wahrer Insider-Tipp, die eingewachsenen, aber trotzdem noch jüdischen Schamhaare. Man darf sehen, wie ein 17-Jähriger in karierter Unterhose die Kerzenleuchter nimmt und sagt, manchmal vergesse ich, dass du ja eigentlich jüdisch bist und sie alle dürfen einmal durch das Fenster gucken, während ich immer wieder sage, ich auch, ich auch, ich auch. Das nervöse Lachen hören nur die, die am Ende dran sind. Es regnet etwas, die Dauerwellen der Frauen werden benetzt, sie pressen die Augen an die Scheibe. Die Scheibe beschlägt. Auf dem Spaziergang durch meinen jüdischen Widerstand sieht man mich trotzdem jüdisch sein, aber nicht so, wie man es gerne hätte. Ich kann nämlich auch ein halbes Kilo Scampi essen, mir die Finger am Ende ablecken und trotzdem jüdisch sein. Meine Mutter ist keine Jüdin und das, was die meisten Deutschen auf ihren Spaziergängen lernen, ist, man ist nur jüdisch, wenn die Mutter jüdisch ist. Schauen Sie nur, fassen Sie an, spazieren Sie durch. Ich bin trotzdem eine Jüdin. Ich bin trotz der Schalentiere und der Protestantin zur Mutter eine. Wir laufen weiter. Die Sonne kommt raus. Man kann sich kurz in einen Hauseingang setzen, in den wir mal aus Rache gepinkelt haben, nachdem ein Typ meine beste Freundin nicht in Ruhe lassen wollte. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch später eine Postkarte kaufen. Wir drucken auch einen glitzernden Davidstern drauf und schreiben ein Motto drunter. Jüdisches Leben in Berlin, 1920 bis heute. Wir stehen plötzlich am Alexanderplatz. Wir haben so intensiv über die Juden geredet und wie gut es ist, dass sie noch am Leben sind, dass wir plötzlich von Kreuzberg bis nach Mitte gelaufen sind. Aber es ist ganz praktisch, denn im Alexa war ich mal in Rosh Hashanah shoppen. Davor musste meine nicht-jüdische Freundin mit in die Synagoge kommen. Das war die Auflage meines Vaters. Ihr müsst 2 Stunden im Gottesdienst stehen und dann könnt ihr shoppen gehen. Ich habe Widerstand angekündigt, aber sie fand es interessant. Hier sehen Sie also ganz genau, wie ich mich gegen die Juden gewehrt habe. Wer sich etwas zu trinken holen möchte, der kann sich überlegen, ob er jüdisches Blut haben möchte. Das, was durch meine Venen rauscht, möchte ich gern loswerden. Es schämt sich zu sehr, kein halbes und kein ganzes Blut zu sein. Wenn wir ehrlich miteinander sind, sind kaum noch Leute übrig, den meisten tun die Füße weh. Wer möchte, kann sich noch an meinen Tisch setzen und eine Portion Kartoffelpuffer haben. Das ist etwas traditionell Jüdisches und etwas traditionell Deutsches, was sich wirklich gut trifft. Die meisten Sachen sind nämlich entweder oder. Dieses Blut zum Beispiel, denke ich manchmal. Ich wünschte, es würde sich für eines der beiden entscheiden und aufhören, die Seiten zu wechseln, als wäre ihm langweilig in meinem müden Körper. Die letzte Etappe auf der Tour durch den jüdischen Widerstand führt uns nach Israel. Viele waren dort schon einmal und dort bin nicht ich, sondern meine Freunde. Man kann sie anschauen, wie sie die Kultur so richtig aufsaugen und dabei noch eine gute Tat für die Juden machen. Oh, sie dachten, es wären meine jüdischen Freunde. Nein, ich habe kaum welche. Ich meine die Goyim, die Nicht-Juden-Freunde. Manche der Nicht-Juden bleiben sogar freiwillig länger und leisten einen Freiwilligendienst oder sonst etwas Freiwilliges. In jedem Fall leisten sie Widerstand, weil sie ausgerechnet den Juden geholfen haben. Sie können ihnen dabei zuschauen. Daneben stehen kleine Gedenktafeln. Wir gedenken der deutschen Schuld. Denn hier wird sie hinfällig. Hier, wo Gefallen geleistet werden, muss die Schuld keine Rolle mehr spielen. Die Schuld wird ersetzt durch die Leistung eines Widerstands. Dann können sie zurückkehren und sich mit den Juden auskennen und an meiner Stelle die Stadtspaziergänge leiten. Sie können Kinder bekommen mit Juden, mir zum Beispiel, und diese Kinder werden dann Leistungsverweigerer. Und so esse ich allein Kartoffelpuffer und wenn niemand schaut, lege ich Schinken aus dem Edeka am Maibachufer bei, denn der Widerstand findet woanders statt. Danke, dass Sie meine Tour besucht haben. Ich hoffe, Sie widerstehen nun besser dem Lockruf des jüdischen Berlins. Ich denke, in einigen Jahren sollten wir auch Führungen durch das jüdische Halle anbieten. Es sind zwar keine Juden gestorben, aber doch eine gute deutsche Holztür. Die Holztür gehört zu Deutschland wie die Juden. Man muss sie schützen, denn alle leisten Widerstand. Die Holztür, die Juden.
Das war's.
Schön.
Vielen Dank.
Danke euch fürs Zuhören.
Sprechen wir jetzt direkt im Anschluss oder soll
ich? Klar. Ja, ja. Okay. Magst du direkt hier reagieren? Offensichtlich, ne?
Ja, ich wollte, also ich bin immer so ein bisschen vorsichtig, immer direkt meine ersten Gedanken irgendwie loszulassen. Aber ja, ich wollte dich fragen, ob du einfach so ein bisschen was zu der Entstehung des Textes sagen magst. Gar nicht so, wann du es wie geschrieben hast und was du gefühlt hast, sondern so, was dir jetzt spontan in dem Moment so in den Sinn kommt.
Ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass die Synagoge, in der ich Beterin bin, am Frenkelufer, auch die Synagoge ist, in die viele der Leute gehen, die in Halle waren. Und dass das, also ich war nicht da, ich war in England zu dem Zeitpunkt und das hat so eine Ohnmacht und so eine Hilflosigkeit ausgelöst, dass ich ein Jahr lang gar nicht drüber schreiben konnte. Mhm. Und dann kam natürlich Corona und wir haben dann im Jahr danach an Rosh Hashanah in der Synagoge, das war auch das erste Rosh Hashanah und Yom Kippur für meine ganzen FreundInnen, die halt in Halle gewesen waren, auch in dieser Synagoge haben wir wegen Corona das Shofarblasen im Garten gemacht. Und dann, also das Shofar ist ein Widderhorn, das wird an den hohen Feiertagen wird es geblasen, es macht ein unglaublich lautes Geräusch und es läutet so ein bisschen das neue Jahr ein. Rosh Hashanah ist ja das neue Jahr. Und wir haben das im Garten gemacht, und es sind ganz viele Leute gekommen, weil natürlich krasse Zulassungsbeschränkungen waren in der Synagoge und die standen dann teilweise auch vorm Tor. Und ich stand auch da und ich fand das schon sehr unangenehm, ein Jahr nach diesem Anschlag so schutzlos in diesem Garten zu stehen, nur mit Polizei um uns rum, der zu dem Zeitpunkt noch immer noch einfach nicht getraut wird. Ne? Also das ist so. Also das klar ist das irgendwie beruhigend, dass da so ein Polizeihäuschen steht, aber die laufen halt bei uns auch rein und gehen aufs Klo. Ohne dass sie sich eine Kippa aufsetzen. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich in diese Menschen, die da stehen, die das mitfeiern wollen, Schaulustige mischen. Und das hat sich tatsächlich so angefühlt, als würden die Leute so ein, also wirklich, deswegen kann ich es auch erzählen, wie genau dieser Text entstanden ist. Das hat sich angefühlt, als würden die Leute einen Spaziergang durch das jüdische Berlin machen. Und man wäre selbst hinter so einer Scheibe. Also man hat sich einfach gefühlt wie so ein Zootier. Und also ich werde immer noch, ich merke auch, dass ich ganz schnell anfange zu sprechen dabei, weil ich das nach Halle wieder einen massiven Einschnitt fand, weil man den Leuten natürlich auch, man kann auch nicht dahin gehen und sagen, Entschuldigung, ich bete hier. Also das ist so eine massive Grenzüberschreitung. Und dann haben irgendwie Eltern ihre Kinder auf die Schultern gehoben, damit die Juden besser angucken konnten. Und also das ist auch lustig. Also das muss man echt, ich finde das auch wirklich, man muss da mit Humor umgehen. Mhm. Sonst kommt man da nicht mit sowas nicht klar. Das ist irgendwie, also wie man auf die Idee kommt, da sein Kind auf seine Schulter, also das arme Kind, ne? Also das da mit sich selbst ausmachen muss später, will ich auch nicht wissen. Ja. Und so ist das entstanden. Und ich habe das sehr, sehr schnell geschrieben, auch niemandem gezeigt und dann einfach an die literarische Diverse geschickt und mich dann sehr gefreut, als es erschienen ist. Ich habe da nicht mit gerechnet. Und das hat dann viel ins Rollen gebracht, aber es war tatsächlich ein sehr, sehr impulsiver Text.
Mhm. Ja. Ja, das war auch das Gefühl, was ich hatte, weil ich habe den Text ja einfach de facto noch nie gehört. Da kam halt genau diese beklemmende Stimmung auf, die du beschreibst. Ja. Und auch so ein bisschen dieses Genervtseins, was jetzt, ich sag mal ganz pauschal, Deutschland so an jüdische, so diese Erwartung, was Deutschland so an jüdische Körper stellt. Ja. Entweder sich die ganze Zeit zur Schau zu stellen und für alle irgendwie anfassbar machen zu müssen, weil man eben jüdisch ist. Mhm. Und so wie die Person in deinem Text dann noch interessanter wird, weil die Mutter eben nicht Jüdin ist, man aber trotzdem jüdisch sozialisiert ist und irgendwie in so ein komisches Vakuum gerät von ich muss mich trotzdem irgendwie wie eben so ein Zootier zur Schau stellen. Mhm. Gleichzeitig bin ich aber nicht Tier genug und das macht mich vielleicht noch mehr zu diesem Zootier, also noch geiler zu betrachten irgendwie. Mhm. Und das passt total zu dieser Stimmung im Garten, wo sich Menschen einfach untermischen, die eben wie diese Polizisten eben keine Kippa tragen, wenn sie sich in diese durch diese Gebetsräume zum WC begeben und dann irgendwie einfach klar wird, okay, hier geht's gar nicht darum, jüdisches Leben in Deutschland zu schützen, aber nicht in erster Linie zu schützen, sondern vielleicht auch einfach zu feiern in der, ich hasse dieses Wort, aber in der Vielfalt und in der Schönheit und so, also das passiert irgendwie, das ist das, was der Text mir irgendwie so sagt. Schön. Es ist so, es gibt tausende Touren und tausende Dinge, die sich vermeintlich so aus diesem deutschen schlechten Gewissen heraus mit jüdischem Leben so beschäftigt, aber so eine richtige, so ein genuines Interesse, was jetzt ja irgendwie vielleicht auch jüdische Menschen auch so ein bisschen dazu bringt zu sagen, hey, komm, ich hab Bock, dir was so aus meinem Leben zu erzählen, aber nicht, wenn du mich wie so ein exotisches Tier betrachtest. Ja. Und das ist das Ganze, das ist das Gefühl, was mich die ganze Zeit als du gesprochen hast, als du gelesen hast, so begleitet hat. Und gleichzeitig muss ich sagen, und das ist das, was ich, glaube ich, mit am coolsten am Text finde, man erwischt sich auch derbe selber dabei, dass man in solche Verhaltensweisen oft gerät. Mhm. Weil man so aus so einem awaren Habitus heraus irgendwie so ein bisschen respektvoll und vorsichtig sein will, wenn es um andere Religionen grundsätzlich geht, dass man dann aber oft zu so einem, ja, zu so einem Schaulustigen, zu so einem Schaufenster Menschen verkommt, der die dann so, ja, so Identitäten shoppen geht. Ja. Aha, das ist eine Halbjüdin und das ist, und das ist so, das ist ja spannend. Ja. So. Ja. Das triggert der Text total, das finde ich einfach total gut.
Interessant, ja, spannend. Danke.
Ich fand das total spannend, den Hintergrund zu erfahren tatsächlich. Ich durfte ihn ja lesen vorab und ich dachte, der hat so eine minimal runtergekühlte Wut, aber der hat so voll Wumms. Also es geht auf jeden Fall, die Mission ist klar. So, und ich finde auch das Siezen, das fand ich irgendwie eine ziemlich gute, ein gutes Mittel, als literarisches Mittel. Ich habe beim Lesen, musste ich an eine Veranstaltung denken, die war kurz nach Halle in der Akademie der Künste auf Einladung von Janine Meerapfel, haben Max Czolek und Anna Shapiro miteinander diskutiert und es ging an einer entscheidenden Stelle tatsächlich um die Repräsentation von Juden in deutschen Geschichtsbüchern. Und Anna saß auf dem Podium und sagte, wo sind die lebendigen Juden? Ja, so, es ist sozusagen, also es kann ja nicht wahr sein, dass das sozusagen, das ist alles im Gedächtnistheater kleben bleibt. Und Vielfalt, ja, schwieriges Wort, aber ich glaube, ohne die zu erzählen und auch einzufordern, dass die gesehen und gehört wird, ohne diese Schaulust, geht's ja gar nicht. Ne? Also auch wenn das sehr, sehr anstrengend sicherlich ist, immer diesen Auftrag zu erfüllen. Ja. Aber diese, ja, und ein Satz von Anna hat sich mir auch eingeprägt, weil sie meinte, naja, das mit dem Gedächtnistheater, mach das mal auf eurer Seite, own your shit. Also deshalb gibt es ja jetzt auch den schönen Begriff Menschen mit Nazi-Hintergrund, den ich immer wieder ausgewählt ausprobiere in diversen Situationen. Ja, also war das der Text, den Mara Delius entdeckt hat?
Ja.
Ja, alles klar.
Das war der Text, genau. Ich finde das ganz spannend, was du sagst, weil ich zum Beispiel mit diesem Menschen mit Nazi-Hintergrund auch ganz große Mühe habe, weil ich bin selbst ein Mensch mit Nazi-Hintergrund. Mhm. Also meine Urgroßeltern waren Nazis, ne? Mein mütterlicherseits, väterlicherseits nicht. Das waren Juden. Und deswegen finde ich auch da auch diesen Begriff, der, glaube ich, auch wichtig ist und auch einen neuen Diskurs aufmacht, aber auch schwierig, weil auch der kategorisiert. Und ich meine das jetzt nicht aus einer rechten Haltung von, aber die armen Leute, die können ja auch nichts dafür, sondern jüdische Vielfalt heißt auch ganz komplizierte jüdische Vielfalt. Mhm. Und also ich kenne viele Leute, die so komplexe Identitäten haben, komplexe jüdische Identitäten haben, weil also in meiner Generation die Eltern schon, ja, die waren schon weiter weg von diesem Nazi-Erbe, die sind gereist. Meine Mutter hat meinen Vater in Jerusalem kennengelernt, wo sie selber mit Aktion Sühnezeichen war. Also das ist natürlich auch irgendwie, also sie hat gelacht über diesen Text. Ja, ja, ich finde das ganz schwierig und ganz spannend, genau was du auch gesagt hast, Duigo, dass es sich eben einfach oft auch gar nicht kategorisieren lässt und dass man, und das habe ich auch ganz, ganz stark, dieses Bedürfnis von außen zu kategorisieren, ah, das ist jetzt so oder so und ich glaube, dass es ganz schwierig ist, wahrscheinlich für uns alle, also irgendwie, wenn es um Herkunft geht, auch wenn es um Klasse geht, da nicht zynisch zu werden und auch eine eigene Komplexität zuzulassen und eine Ambivalenz.
Absolut. Ich hatte den Eindruck, der Begriff wird jetzt sozusagen jetzt in den Diskurs geworfen, wirklich als, also er ist polemisch gemeint, er ist sozusagen wirklich mit Kante und also genau, Menschen und ihre Geschichten und ihre Familien passen bitte, bitte niemals in diese Kästchen und das ist ja wie so ein strategisches Gegengift oder sowas.
Ja, fand ich aber wirklich einfach eine starke Nummer gegen dieses Menschen mit Migrationshintergrund. Also aus dem Hintergrund fand ich es schon richtig geil, einfach, also wie du sagst, auf Kante mal da so eine Antwort parat zu haben. Aber ich gebe dir da voll recht, Dana, dass man eben halt alle Identitäten und wie jetzt aus deinem Text gerade so jüdische plurale Identitäten auch einfach mal vertont in Theater, in Schrift, in Musik, weil es in Deutschland einfach für mich zum Beispiel auch schwierig ist, solche Texte zu finden, weil ich bin in Deutschland geboren, aufgewachsen, das heißt schultechnisch, unitechnisch sozialisiert und ich lese nur von Gestorbenen auf verschiedenste Art und Weise, auf verschiedenste grauenvollste Art und Weise gestorbene JüdInnen, wo ich mich frage, okay, gut, wenn Deutschland jedes Mal es schafft, in irgendeinem jüdischen Kontext sich so dermaßen selbst zu zentrieren und das nicht kritisch und irgendwie subjektiv der Shoah gegenüber und einfach mal ein bisschen Haltung zu beziehen und vernünftig sich damit auseinanderzusetzen, wie kann es sein, dass man so Schwierigkeiten hat, solche Texte wie von dir jetzt zu finden? Also deswegen ist es, also finde ich irgendwie ganz cool, dass wir gerade im Gespräch darüber sind, weil das eben schwierig passiert, wenn man nur den Text liest, obwohl er schon wahnsinnig viel so mit Witz und Humor und irgendwie sich so selber ein bisschen verarschen und niemand glaubt mir das und ich esse meine Schrimps und ich bin trotzdem jüdisch, so es juckt mich alles nicht. So, also es ist total wichtig, glaube ich. Und ich glaube, da sind solche Veranstaltungen in so ganz verschiedenen Formaten, ohne eben diese jüdische Geschichte jetzt auf so ein Podest zu heben, damit alle wieder von unten auf dieses Podest starren und danach schön zu Hause erzählen können, was sie geleistet haben.
Ja, die Leistung, ne?
Genau.
Die ist auch so großartig thematisiert, finde ich, in deinem Text. So.
Ich finde das auch ganz spannend im Sinne von so Gefallen leisten. Und das ist, glaube ich, auch was, woran ich bei diesem Text noch gar nicht gedacht habe, weil da irgendwie meine Berührungspunkte mit dem Literaturbetrieb auch noch nicht so groß waren. Aber ich merke das jetzt auch und ich habe das im Nachgang von Klagenfurt vor allem auch gemerkt, dass es einfach auch eine Hysterie gibt um die Juden. Ne? Und das schadet, also ich würde sagen, das schadet auch genau diesem Pluralismus in den jüdischen Communities total, dass da mit so einem hysterischen und total aufgeregten Blick drauf geguckt wird, und ich glaube, ich habe das große Glück, dass ich das irgendwie literarisch verarbeiten kann und dass ich diese Mittel habe, die einem auch erlauben, irgendwie humorvoll zu werden und eben auch durch diese amerikanische Familie, die ich halt habe, in den USA ist es einfach, das ist ein Non-Topic, dieses jüdisch sein. Und das ist auch als Kind ganz wichtig gewesen für mich, an einem Ort zu sein, an dem das einfach den anderen total egal ist. Okay, you're Jewish, so what? Move on.
Ja.
Also vielleicht bin ich jetzt auch, dass ich das sage, ich war gerade eine Woche in New York, auch um Familie zu besuchen und war lange nicht mehr da gewesen, auch wegen der Pandemie und habe auch gemerkt, okay, ich könnte eine Karte zeichnen von jüdischen Institutionen in der Stadt, in die alle gehen und das ist den Leuten egal, die sind jetzt nicht so, oh, wir essen hier jetzt koscheres Essen, das ist ja voll crazy, sondern so, okay, ja, gib mir meinen Bagel mit Lachs, so, und dann ist gut, also so irgendwie so ein nonchalanten Umgang damit zu entwickeln, den ich, glaube ich, auch einfach von meinem Vater habe, weil der halt amerikanischer Jude ist und das ist, glaube ich, auch ein Privileg und irgendwo natürlich auch ein White Privilege, ich gehe natürlich als weiß gelesene Person durch die Welt und ich nutze auch dieses Privileg. Und ich finde das auch ganz wichtig, dass man das benennt, dass ich glaube, dass auch diese Hysterie, was damit zu tun hat, dass das so, so nah und doch so fern, so ein Exotismus, so, die sind ja irgendwie, viele von denen sehen ja irgendwie weiß aus, aber dann sind sie ja irgendwie doch anders und also so ein unbedingter Wille der Deutschen, das zuzuordnen. Weil es so verwirrend ist, dass wir nicht alle tot sind.
Ja. Es gibt einfach irgendwie gefühlt keinen Umgang dafür.
Nee, es ist einfach so ein totales, also es ist wie so ein schlagendes Huhn. Irgendwie alle sind, und deswegen, also ich bin eigentlich total glücklich, dass ich jetzt einfach die Möglichkeit habe, das irgendwie aufzuschreiben und auch in diesem Roman ein Stück weit mit einer 15-jährigen Protagonistin. Das macht natürlich total Spaß, weil die halt selbst total verloren ist und gar nicht weiß und Also es ist sehr schön von euch zu hören, wie dieser Text aufgenommen wird, weil ich glaube, dass er auch so gemeint war.
Also der Elefant im Raum ist die Debatte, die jetzt ganz, ganz laut war, die sparen wir aber aus. Über die reden wir jetzt an dieser Stelle gar nicht. Es wurde so viel geredet. Also Max versus Maxim können andere an anderer Stelle machen. Wir heute nicht, okay? Sonst wird es uferlos.
Ja. Also ich kann dazu auch ganz kurz sagen, ne, meine eigene Geschichte damit ist, ich bin mit 11 übergetreten. Ich bin halachisch jetzt jüdisch und meine Kinder sind halachisch jüdisch. Deswegen kann ich dazu gar nicht so viel sagen, außer ich habe mich der Halacha in gewissem Sinne angepasst und habe damit auch seitdem nicht groß gehadert. Deswegen ist diese Debatte für mich ein Stück weit auch interessant zu beobachten. Auch so ein bisschen so ein was sehr Maskulines für mich. Ich halte mich da irgendwie auch fern von, weil ich das alles sehr männlich finde, falls ich das noch so sagen darf, ohne jetzt frech werden zu wollen.
Nein, interessant mit der mit dem Stichwort Hysterie, das ja sozusagen eine sehr blutige Geschichte hat, ne? Das Wort und sozusagen aus feministischer Sicht eigentlich absolut nein. So, aber ich glaube, die deutsche Dominanzgesellschaft ist tatsächlich von lebendigem jüdischem Leben total überfordert. Ja. Also das ist meine Beobachtung. Das ist schön, dass du darüber lachen kannst, aber das ist, also genau, ne? Weil diese Selbstverständlichkeit, die du aus Amerika berichtest, ich erinnere mich an den ersten New York-Besuch und das hat mich beschämt, beglückt und alles, weil ich stand davor und dachte so, ja klar, so geht das, ne? Auch mit dieser Geschichte natürlich nicht, aber wenn sich alle ein bisschen Mühe geben und nachsitzen und Hausaufgaben machen und vielleicht ein bisschen Selbstreflexion und in den Familien fragen, so, was war da eigentlich, was ist intergenerativ eigentlich so weitergegeben worden, auch an Bildern, würde es vielleicht ein bisschen besser funktionieren. Aber gut.
Mhm. Ich glaube, Humor ist auch, also ich finde das ganz, mir hilft das total. Und also ich möchte jetzt nicht sagen, dass die Lösung für alles Humor ist, weil das ist natürlich nicht, ne? Also auch ich bin betroffen und berührt von, also wie gesagt, irgendwie sowas wie Halle und auch Hanau sind massive Einschnitte auch in meinen Alltag. Aber irgendwie so ein bisschen darüber lachen zu können, auch über diese ganze Debatte jetzt gerade, hilft total. Also ich glaube, sich selbst da irgendwo, das braucht Arbeit und Zeit und das geht nicht immer, ne? Aber irgendwie darüber lachen zu können, wie überfordert die Deutschen damit sind. So ist irgendwie so eine Panik entsteht. Also ja, ich weiß nicht, ich bin gespannt, was du gleich dazu sagen wirst.
Also. Ja, du liest einfach deinen Text, würde ich denken, oder?
Gerne. Ja,
dann,
danke.
Genau.
Ja, danke, ne? Ich habe nie gefragt. Es gibt gar keinen Raum, in dem wir über uns und nur über uns sprechen können. Durch Panik erzogen, zwischen Deutschland und uns klemmt, sich für alles doppelt schämt, kommen wir nie dazu. An tristen Tagen, in denen ich mich in Hüsen suhle, imaginiere ich, wie du mich verspottest. Du würdest sagen, dass ich nun endlich ausgebrochen sei, endlich das habe, was ich wollte, dass ich nun Förderungen und Projekten hinterherhechle, um Allmanns zu bashen, die sich einen drauf runterholen, dass Nichtweiße ihnen durch ihre hippen Ausstellungen, Podcasts und Panel-Talks erzählen, wie problematisch und langweilig sie sind. Heute, müde und resigniert, würdest du mir lächelnd und gehässig sagen, dass Weiße einen Fetisch entwickelt hätten, zur Rechenschaft gezogen und kritisiert zu werden und dass wir, die Neulinge, ihre Leibeigenen geworden seien, die das echte Revolutionieren verlernt hätten. So sehr ich mich auch nach Anerkennung sehne, würden sie mich niemals akzeptieren, weil auch Allmanns, wie du stets predigtest, keinen Platz für Lesben hätten. Warum führen wir erst jetzt diesen Dialog, Anne, und warum immer diese Relation zu den Allmanns? Bleib doch mal bei uns und außerdem, was hat das mit deiner internalisierten Homophobie zu tun? Würde ich dir im selben Dialog entgegnen, der so niemals stattfinden wird. Das Bild, was mir direkt in den Sinn schießt, ist, wie sie mit ihrem Ringfinger ihre Stirn entlang fährt und mit den restlichen Fingern ihren Kopf und ihre Zigarette hält. Sie seufzt vor sich hin und sagt, im Kindergarten, da hat's doch angefangen. Ich dachte, die kleinen Schnepfen verarschen mich, aber wie hätte ich dich da verantwortlich machen können? Naja, du hättest mich einfach beschützen sollen, weißt du? Sage ich ihr in meinem Kopf in zwar beleidigtem, aber überraschend ruhigem Ton. Janan war die Schönste im Kindergarten. Ich konnte damals nicht so richtig sagen, was Schönheit in Bezug auf Körper oder Menschen bedeutete, worüber ich rückblickend eigentlich sehr froh bin. Mit 8 hatte ich halt keine Ahnung von Normen oder konnte sie zumindest nicht greifen. Das erleichterte mir, diese Liebe und Anziehung zu ihr zu fühlen, so pur, ohne Druck. Ich wusste nämlich sehr genau, wie es sich in meiner Brust und meinem Bauch anfühlte, wenn ich sie ansah. Janan war beliebt, obwohl sie schrecklich kalt war, aber alle Kinder tummelten sich förmlich um sie, wann immer sie die Hortgarderobe betrat. Ich mochte ihre ulkigen Bewegungen und der Ausdruck ihrer tief dunkelbraunen Augen, wenn wir uns küssten. Sie fragte mich immer, ob wir sexen wollen, und ich verstand nie, was sie damit meinte, folgte aber ihren Lippen und machte einfach nach, wie sie meinen Mund mit ihren Lippen umschlang. Jedes Mal wurde mir auch ein bisschen schlecht, weil ich die Ekstase in meinem Bauch nicht so ganz einzuordnen wusste. Ich brauchte keine Normen zu kennen, welches Kind weiß sowas mit 8? Und trotzdem wusste ich, dass unsere Zärtlichkeit in keinem Raum dieser Welt erwünscht war. Erst recht nicht in dem meiner Familie. Janan wollte nie wissen, ob ich ein Junge oder ein Mädchen bin, zwang mich nie, meine Hosen runterzulassen, damit sie sich vergewissern kann, dass mein Körper, so aussehend, wie er nun mal aussieht, sie nicht in Gefahr bringt. Zugegeben machte ihr meine Femme-Butch-Appearance mit kurzen Haaren, Babyface, Tanktop und Jeanshose die Sache möglicherweise auch einfach. Vielleicht dachte sie auch einfach über all die Jahre, dass ich ein Junge war. Spätestens nachdem Shada und ihre Clique versucht hatten, uns bei Anne zu verpetzen, merkte ich aber, dass nun auch Janan ein Problem damit haben musste, dass ich ein Mädchen war. Ich wusste, dass sie es hasste, ein Mädchen geküsst zu haben, was wie ein Junge war. Nach der Snitch-Aktion dauerte es immer ein paar Tage, bis Janan sich mir wieder nähern konnte. Sie mied die Räume, in denen ich mich aufhielt, und ich erinnere sogar, dass sie ein paar Mal lautstark über mich herzog. Nein, Mann, die doch nicht, ertönte es manchmal aus dem Bewegungsraum, wo wir Wrestling spielten. Erstaunlicherweise interessierte mich das nicht, denn mich verstörte am allermeisten, dass Shader derart skrupellos mit unserem Geheimnis umging, zumal sie und Janan angeblich beste Freundinnen waren. So lernte ich aber auch Freundschaft unter Mädchen oder unter Frauen. Nach dem ersten Petsversuch hatte ich solche Angst davor, dass Janan mich nie wieder anschauen wollen würde. Doch sie fiel fast jeden Tag, zwar nicht öffentlich, über mich her und ich gab mich ihr so gern hin. Im gleichen imaginären Dialog passiert diese abstruse Denkschleife, in der ich meiner Mutter verstehen und in Schutz nehmen möchte. Anne, ich habe nie gefragt, wie du deine Zwillinge Malik und Zeynel verloren hast. Ich war immer damit beschäftigt, mich Baba und vor allem dir gegenüber geltend und wertig zu machen, dass ich zu gerne vergaß, dass auch du von Vergangenheiten gezeichnet bist. Ich wollte dir das nie anerkennen, mich im Zentrum all meiner und deiner Gefühle sehen, wie jedes Kind, glaube ich. Diese Gespräche haben bis heute nicht stattgefunden, aber das Gedankendrehbuch würde ich mir immer wieder aufbürden, um vorbereitet zu sein, falls wir jemals an diesen Punkt kommen. Ich hoffe das zumindest noch immer, eigentlich jeden Tag. Einmal warst du in einer Nervenklinik, Depression. Worüber wir noch immer sehr gut ins Gespräch kommen, sind unsere türkischen Serien. Irgendwie fungieren sie fast schon als unsere MediatorInnen. Familienaufstellung mit Ezel. Während wir dann über Çukur auf uns zu sprechen kommen, erzählst du, wie du deine ohnehin schon krassen Werkel-Skills perfektioniert hast durch YouTube-Tutorials. Sie habe einen Tisch und Bänke gebaut, den Holzboden im Küçükbahçe neu verlegt, Lampen repariert, also mein inner Butch verdrückte insgeheim stolz mehrere Tränen. Du bist so cool. 5 Kinder hast du auf die Welt gebracht. Jeder Mann hat sich vor dir zu verneigen und die Fresse zu halten. Ich kann ihre Leichtigkeit nicht beschreiben, während sie von Dingen spricht, die sie selbst gebaut hat. Ich möchte eigentlich die ganze Zeit jubeln, wenn sie loslegt und mich zurechtweist, warum ich keine Ahnung habe, wie man eine Sitzbank baut. Sie ist so eitel und gemein dabei, ich liebe das. Vor ihrer YouTube-Inspiration fand ich ihre Designs eigentlich, ehrlich gestanden, noch viel cooler, aber wann immer sie mich damit neckte, klapste sie mir liebevoll auf den Hinterkopf und bat ironisch um Verzeihung, dass sie ihr Talent mit dem Internet unterdrücke. Du sagst immer, eine Sache kann dir niemand nehmen, Kızım, deine Unabhängigkeit. Dazu gehören deine Hände und dein Führerschein. Nichts ist nämlich angsteinjagender als eine Frau, die ihren Platz aus reinster Willkür wechseln kann. Kurz vor ihrem zweiten Aufenthalt in der Klinik ist Silvester und ich beschließe, ihr ein Tablet zu kaufen. Wir schenken uns eigentlich nie was zu Silvester. Die Wohnung ist immer voll mit Kindern und Erwachsenen und Süßigkeiten und Legosteinen, RTL-Jahresrückblick und ganz viel Freeway-Cola in Glasflaschen. Heute sind wir dezimiert, die Jungs sind unterwegs, Baba schläft noch nach seiner Frühschicht. Ich mache dir einen Kaffee und freue mich schon auf deinen Gesichtsausdruck, wenn du das Geschenk auspackst. Schwarz ohne Zucker, bisschen Yüzdeon-Kondensmilch, fertig. Ich bin ziemlich schlecht darin, Überraschungen für mich zu behalten, also hatte ich das Geschenk auch natürlich schon unzählige Male gespoilert. Du nippst kurz an deinem Kaffee, setzt ihn hastig ab und streckst deine Hände zu mir aus. Dann schließt du deine Augen. Hadi bakalım neymiş kız? Sie macht es immer noch, wie damals auf unseren Kindergeburtstagen. Augen zu, Hände auf, erstmal fühlen, was es sein könnte, bis man von Neugier platzt. Ich will weinen, verharre kurz in ihrem Gesicht, fahre mit all unseren Erinnerungen über ihre Knopfaugen und die schweren Lider. Ihre braune, leicht lederne Haut, die schillernd weißen Haare, von denen sich auch ein oder zwei durch ihre Oberlippe gebohrt hatten. Ihre fleckigen Lippen, ihre riesige Narbe, die an ihrem linken Nasenflügel hinunter zu ihren Mundwinkel führt. Hadi kuzum amma da bekletin ya. Ich lege ihr das Geschenk endlich in die Hände und sie erstarrt, als sie die Silhouette des Tablets ertasten kann. Ganz sicher dachte sie, dass das ein enthusiastisches Versprechen war, was ich nie vorhatte einzuhalten, aber ich tat's und sie war sehr gerührt. Ich will einfach dein Lieblingskind sein. Manchmal frage ich mich schon, ob ich mir ihre Liebe zurückkaufen kann mit Dingen, die für sie Autonomie und vielleicht einfach Spaß bedeuten. Dann schäme ich mich aber schnell genug, weil ich weiß, dass das nur für einen kurzen Moment funktioniert. Ich hechte mich dann lieber an meine lesbische Defensive, die ich viel öfter aufrechterhalten würde, weil ich muss niemandem gefallen, ich weiß das. Aber ich will ihr Lieblingskind sein. Ich will dein Lieblingskind sein.
Vielen Dank.
Danke.
Okay, ich mache den Anfang.
Du machst den Anfang.
Sehr gern. Ich muss kurz fangen. Ich bin sehr gerührt und ich weiß gar nicht so recht, wo ich anfange. Danke. Mhm. Danke. Ich finde, dafür, dass du das heute Morgen spontan ausgewählt hast, saß das perfekt und ich möchte einfach weiterlesen. Ich habe gehofft, dass es nicht aufhört. Und ich finde, das ist eine Erzählstimme, die sich so sicher ist darin, wie sie erzählt. Ich finde es ganz, ganz wichtig und gut oder spannend, über die Sprache zu sprechen, und zwar auch über die Sprache, die ich vermute auch Daniela nicht versteht, die ich unglaublich wichtig finde für diesen Text. Und ich finde es auch gut, die nicht zu verstehen, weil das heißt, dass einem die Erzählerin irgendwie in diesem sehr offenen und ehrlichen ein ganz bisschen ein Rätsel bleibt. Und es hat mir sehr gut gefallen. Auch in dieser Ambivalenz der Mutter gegenüber, sich selbst gegenüber, der sexuellen Identität gegenüber. Also was ist erlaubt, was ist verboten. Irgendwo aber doch eine Sicherheit, die ich erkannt habe darin, dass es richtig ist, so zu sein. Und davon hätte ich sehr gern noch mehr gehört. Und das fand ich was sehr Schönes, so vom Hadern zu lesen, auch vom Hadern mit einer Mutterfigur. Es hat mich sehr bewegt, wie du am Ende gelesen hast, dass die Erzählerin gern das Lieblingskind wäre, weil das etwas ist, was ich glaube, was Menschen mit Geschwistern, jeder Mensch mit Geschwistern kennt dieses Gefühl, egal wie sehr man seine Geschwister liebt. Also ich liebe meinen Bruder und sage das trotzdem, man möchte Lieblingskind sein. Und es hat mich in diesem Umgang mit der Mutter einfach wahnsinnig berührt. Auch wie schnell du irgendwie so Bilder und Räume umrissen hast und man total drin war. Also ja, ich würde einfach am liebsten noch mehr hören.
Das ging mir auch so. Ich fand das, also ich fand diesen Satz, ich habe ihn noch nie so gehört oder gelesen in der Literatur. Ich möchte dein Lieblingskind sein. Der ist ja total einfach, könnte man meinen. Aber nein, der ist mir noch nirgendwo nie begegnet. Ja. Vielen Dank dafür und für viele andere Sätze in diesem Text. Ich bin hängen geblieben, habe ich gemerkt, dabei, wie das Gesicht der Mutter gezeichnet wird, relativ am Ende, ganz zart mit so drei Strichen. Also wenn wir über Repräsentation sprechen, ne? Also so an jemand, der ich sagt, nimmt sich das Recht heraus oder übernimmt die Verantwortung dafür, so kann ich es ja auch sagen, andere Menschen, also nicht nur von sich selbst zu sprechen, sondern auch andere Menschen zu zeichnen, zu zeigen, was zeige ich. Das hast du anfänglich ja auch erklärt, ne? Also sozusagen mit dieser Frage, kann ich heute diesen oder jenen Menschen, den ich porträtiert habe, passt meine Stimme dazu, passt meine Stimmung dazu, schaffe ich das heute, ist ja eigentlich total naheliegend. Ja. Das geht nämlich nicht jeden Tag mit jedem Text.
Genau. Und ich glaube, deswegen habe ich den Text auch heute ausgewählt, weil irgendwie finde ich die Protagonistin, ich glaube so vom Gefühl und von der Rückmeldung von Leuten, die schon ein paar Texte gehört haben, das ist Derin. In dem Text taucht ihr Name nicht auf, aber sie beschreibt quasi ihre Mutter. Und ich finde es ganz spannend, was du sagst, wenn du sagst, dass die türkischen Sätze, die dazwischen drin fallen, in diesem sehr offenen und sehr emotional offenen auch so ein bisschen so der Mutter ausgeliefert sein mit diesen kindlichen Gefühlen, trotzdem noch so ein bisschen vielleicht sogar auch durch Scham, weil man so liebesbedürftig ist der Mutter gegenüber oder weil derin so liebesbedürftig ist der Mutter gegenüber, vielleicht noch so zwei, drei Sätze zwischen deren Intimität, wenn dann die Mutter sagt, jetzt mach endlich das Geschenk auf Türkisch, dass das so zwischen denen bleibt. Und dass man zumindest, wenn man wollte, das einmal erfragen muss bei türkisch sprechenden Menschen oder durchs Internet jagen muss und dass da so eine Hürde ist, um in diese Intimität zu gelangen, die dann aber Derin aufstellt. Also Derin schafft diese Hürde und Derin ist dieser Hürde quasi subjektiv und Dadin entscheidet das alles, nimmt aber die ganze Zeit ihre Mutter mit, weil sie möchte ja das Lieblingskind sein. Ja. Sie erzählt ihr die ganze Zeit ihre Mutter mit, auch wenn die Mutter so kalt und so unnahbar sein kann, eben weil dieses Lesbischsein so zwischen denen steht und die eigentlich aber die ganze Zeit über andere Dinge reden. Über dieses Tablet, über alte Silvestererfahrungen, über diese türkischen Familienaufstellungen, über diese Serien, die ja wahnsinnig emotional sind. Also da geht es ja eigentlich nur um Liebe, Heirat, Familie. Das sind so, so ähnlich wie so spanisch-italienische Telenovelas. Also das ist ja jedes Gefühl, für das jemals auf dieser Welt ein Wort gefunden ist, ist ja wirklich in diese Serien so reingeschachert, kann man schon fast sagen. Und irgendwie fand ich das eine ganz schöne Szene, das so zu erfinden, weil ich ja auch mit türkischen Telenovelas groß geworden bin und sie auch immer noch gucke, muss ich ehrlich sagen. Es hat fast schon so einen popkulturellen Charakter jetzt bekommen, dass sie sich so nie über das eigentliche Thema, was beide so glücklich macht, aber auch so auffrisst, unterhalten können, weil sie es einfach nicht können. Also das, es gibt gar keinen, deswegen, es gibt diesen Raum gar nicht, in dem sie mal über sich sprechen können. Sondern es werden sich immer gewissen so vermeintlich lapidaren Sachen oder so Erinnerungen so bedient, um eigentlich so um die Gefühle drumherum zu sprechen. Und trotzdem verstehen sie genau, was sie meinen. Trotzdem versteht die Mutter, dass dieses Tablet eigentlich schon ein ziemlicher Move ist, von Dadin zu sagen, so ey, es tut mir leid, aber ich bin so, wie ich bin und ich mag dich trotzdem, aber ich weiß ja, dass du so gerne deine Serien guckst und darüber verstehen wir uns so gut. Deswegen hier ist quasi so dieses Portal zu unseren Medien, über die wir endlich über uns sprechen können. So. Das finde ich auch irgendwie ein bisschen funny, muss ich sagen.
Ja, total.
Oder?
Ja. Ja, und irgendwie so, dass das dann, also was ich ganz spannend finde und auch was mich noch interessiert irgendwie in einem größeren Rahmen ist irgendwie so, wie sehr dann auch die Telenovela die Gefühlswelt, also wenn man so in so einer Serie drin ist, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hänge dann da so drin irgendwie, dann denke ich jetzt, ich bin Lorelei Gilmore oder wer auch immer sonst und irgendwie so auch das, also weil es so gefühlsstark beschrieben wird, ne? Es gibt überhaupt keine Scheu davor, irgendwie zu dick aufzutragen und das tust du auch nie und ich finde das auch irgendwie so, ich finde das auch ganz spannend in einem politischen Kontext, falls ich das so sagen kann, also so, ne, correct me if I'm wrong, aber auch so dieser, auch so ein bisschen vielleicht auch ein Widerstand zu sagen, irgendwie man muss nicht, um die gute Integrierte zu sein, muss man nicht cool sein und angepasst, sondern man kann trotzdem irgendwie ganz viel auf einmal fühlen und auch in einem dramatischen Rahmen und das ist dann eben, jetzt bin ich wieder bei der Hysterie, aber ich finde es tatsächlich auch ein interessantes Wort als Fremdzuschreibung, die ganz oft, das ganz oft irgendwie halt sozusagen den anderen, den Minderheiten zugeschrieben wird, nämlich hysterisch zu sein und vielleicht auch ein, ist doch okay, dann ist es halt so, dann bin ich halt laut und viel und will das Lieblingskind sein und schenke ich ihr ein Tablet, obwohl meine Mutter das vielleicht auch gar nicht erwarten würde oder sich wünscht, sondern sich irgendwie eher über die Zuneigung freut, als über diesen Gegenstand selbst oder so und irgendwie so, ja, über so diese, ja, über dieses Portal was zu erzählen, finde ich ganz, ganz spannend.
Ja, ich finde es total wichtig, was du sagst, weil ich wollte halt einfach von Dadin, der Protagonistin, dass sie eben nicht stellvertretend für alle Lesben dieser Welt und erst recht nicht für alle türkische Lesben der Welt Dinge erzählt, damit so Tickboxes einmal so abgehakt werden, so wie so ein vermeintliches Leben mit der türkischen Mutter, oh, die Kultur ist ja so ein bisschen, und dann weiß man nicht so richtig, wie man drüber sprechen soll. Und es geht einfach gar nicht darum, dass sie lesbisch ist. Natürlich ist Dadin traurig darüber, dass sie nicht in der vollen Bandbreite mit ihrer Mutter darüber sprechen kann. Aber es geht einfach um ganz andere Dinge.
Ja.
Es geht irgendwie um dieses Zwischenmenschliche, was Dadin fehlt oder was sie irgendwie so von ihrer Mutter für Reaktionen catchen will. Eigentlich geht es ja echt nur darum, dass Dadin einfach so gesehen werden will. Und gar nicht, sie will gar nicht mit Komplimenten überhäuft werden. Sie ist jetzt irgendwie keine laute Lesbe, die den ganzen Tag schreit, oh, ich bin lesbisch und das ist meine lesbische Literatur und das sind meine lesbischen Serien und das ist mein lesbisch dies und lesbisch das. Ja. Also ist auch geil, finde ich aber, oder fand ich in einem Buchformat dann auch einfach so ein bisschen frech gegenüber gegenüber den Protagonistinnen und auch gegenüber denen und auch gegenüber lesbischen Menschen. Dann einfach so ein Buch zu machen, wo man dann so alles reinballert, was man so an, ja, so an Vorurteilen, aber auch so Erwartungen gegenüber der Exotisierung von Nicht-Deutschen und in dem Fall türkischen Lesben dann so sehen will. Drama und Heulen, alles ist scheiße, Selbstmordgedanken, Entfremdung, Deutschland versteht mich nicht. Und das ist alles so, das ist so Oliver Pocher-Gedöns, auf was ich keinen Bock habe. Und deswegen finde ich es irgendwie so geil, dass der den einfach so als wenn sie so an diesem schaulustigen Fenster so vorbeigeht und eigentlich so mit ihrer Mutter chillen will und so ein bisschen sad ist und auch gleichzeitig glücklich, dass das Tablet sie so freut.
Auch fast ein bisschen schicksalsergeben, oder? Also, dass eine Selbstverständlichkeit darin besteht, lesbisch zu sein. Es ist einfach so. Es lässt sich ja jetzt nicht mehr ändern.
Eben.
So, also, ja, irgendwie so.
Ich finde, das fängt dieses Kind, diese Kindheitserzählung, diese Kindheitsliebe total gut ein. Also da ist es sozusagen nicht, ich bin falsch, sondern die Welt ist arm und traurig, wenn es hier keinen Platz gibt für mich. Oder
Punkt. Und da ist es schon vorbei. Das ist gar nicht mehr so, oh Mann, die waren alle so gemein zu mir. Und der Hort ist so ein schlechter Ort, um lesbisch zu sein. Sondern das Kind versteht in dem Moment, okay, irgendwie mag ich sie voll gerne und es macht voll Spaß, sie fühlt sich voll gut an, oh, geile Bauchgefühle. Und dann kommen aber Leute und sagen, das ist irgendwie strange und dann checkt man so ein bisschen, okay, so richtig willkommen ist das hier nicht, aber ich will das weitermachen, also machen wir das so ein bisschen versteckt. Und da ist auch vorbei, also da ist irgendwie kein Trauma-Porno von lesbischen Identitäten in deutschen Horten, so ungefähr.
So. Das ist eine sehr konsequente Entscheidung.
Das war wirklich so eine Erwartungshaltung, mit der ich an diesen Text gegangen bin. Alles andere war so, okay, wir gucken jetzt einfach mal. Aber das war so ein bisschen das, worauf ich achten wollte.
Ja. Alles klar. Also das merkt man dem Text auch an. Ne? Es ist eine sehr klare Entscheidung.
Ja,
ja auch auf die Schönheit, Ressourcen, Selbstverständlichkeiten und also sad für die Institutionen, ne? Und sad für die anderen.
Ja, eben.
So.
Ja.
Ich muss an einen Buchtitel denken, der hatte recht viel Aufmerksamkeit und die jüngste Tochter Fatma Daas hat den, also aus Frankreich, und das ist eben, also ist sogar in Surenform geschrieben, das muslimisch sozialisierte Mädchen, das entdeckt, es ist lesbisch und das ist sozusagen, und ich finde das immer total gemein, weil ich finde, dass das Problem ist ja der Resonanzraum. Das Problem sind nicht die Geschichten und das Problem sind nicht die AutorInnen oder Erzählmuster, sondern wie wird das gehört, gelesen, verpackt, in welche Kategorie wird das jetzt wieder gesprengt? Ich weiß nicht, daran muss ich denken. Ja.
Ja, auch ganz, also wartest du? Nee. Also der Resonanzraum und auch irgendwie so, ich finde das auch so ganz schwierig oder also das, ne, irgendwie, ich finde auch, dass du da eine Gratwanderung machst, die gelingt, weil ich glaube, dass dann auch irgendwie zu vermeiden, nicht darüber zu schreiben, weil man nicht der Vorstellung entspricht. Also sozusagen das nicht thematisieren zu wollen, dass es irgendwie ein Problem mit der lesbischen Identität gibt, weil ja alle eh schon denken, natürlich kann die nicht lesbisch sein. Das, natürlich wird die dann ausgegrenzt. Natürlich geht das noch und dann halt wieder so ein Fingerzeig entstehen kann. So, nee, wir sind nicht die Homophoben. Also so, ne, das sind ja die, das sind die Muslime, die homophob sind. Wir haben ja jetzt die Ehe für alle. Hier ist ja jetzt alles tippitoppi, sondern irgendwie zu zeigen, ist eigentlich sind alle das Problem. Eigentlich ist es irgendwie, der Hort ist ein bisschen das Problem, die Familie ist auch das Problem. Ja, okay, so what? Also so irgendwie so ein bisschen auch mit so einem, mit einem Trotz daran zu gehen, einfach keiner Vorstellung jetzt gefallen zu müssen. Und ich glaube, dass das auch sehr befreiend sein kann im Schreiben, einfach sich zu sagen, so, du gefällst jetzt eh niemandem. so, was hast du zu verlieren? Also ja, das irgendwie
bedarf irgendwie keiner Staats- und Religions- oder Lebenseinstellungsanalyse, um zu sagen, ja, dass ein sehr großer Teil der Menschheit immer noch ein Problem mit lesbischen Menschen hat.
Ja.
So. Und dass aber die lesbische Protagonistin, also bei Göttin, nicht die Aufgabe hat, diesen Menschen zu sagen, warum das kein Problem sein sollte. So, und mehr ist es auch nicht. Also mehr wollte ich gar nicht von Dedin und mehr sollte Dedin niemals machen müssen. Und deswegen geht sie halt einfach an diesem schaulustigen Fenster vorbei und spricht einfach mit ihrer Mama in der Szene. Und es ist so, okay,
cool.
Das juckt mich eigentlich gar nicht, weil es ist so und es ist geil. Mhm. Es ist nicht so eine Gleichgültigkeit gegenüber der Identität zum Mann. Ich wäre gerne anders, aber ist halt, wie es ist, sondern es ist geil. Aber es ist in dem Kontext, wenn du von pluraler Darstellung erzählst, ist es in dem Kontext ein Problem. Und das ist auch okay, das so anzuerkennen, dass man, dass der in diesen Raum geht mit ihrer Mutter, ihr das Tablet schenkt und ganz genau weiß, okay, hier in diesem Raum zwischen uns ist es ein Problem. So, und das ist einfach so. Es wird sich jetzt auch nicht ändern, es wird kein Happy Ending geben, wo dann irgendwie ich dann mit meiner, ich dann irgendwie Dedin eine Frau zeichne und dann plötzlich die Mutter sagt, hey, es ist auch alles super, sondern es ist irgendwie auch so ein bisschen Real-Life-Szenario.
Ja, aber diese Figuren müssen nichts repräsentieren, ne? Es ist keine Last auf ihren Schultern und ich finde, das trägt den Text sehr. Oder das ist auch da reklamiert jemand den Blick für sich, also der ihn schaut und wird nicht angeschaut sozusagen. Das ist eine sehr, sehr klare Entscheidung und weil du gesagt hast, sozusagen mehr wollte ich nicht, ich finde das viel, also ich finde das sozusagen so alles wegzuschieben, so alle Repräsentationskritik, Kritik an der Repräsentation, ich kann es noch nicht mehr aussprechen, sondern sozusagen aus diesen Empfindungen der Wahrnehmung aus dem Körper herauszuschreiben, das ist echt nicht einfach, ne? Also es kommt so leichtfüßig daher. Ich musste an ein Zitat denken, das habe ich in irgendeinem Tanzstück mal gehört vor 20 Jahren, der ist aber, manche Sätze bleiben ja, ne? Ich weiß nicht mehr, welches Stück der war, aber der Satz ging so, we have to think more about how it feels and not how it looks. Und als ich deinen Text gehört habe, musste ich daran denken. Also es ist eine totale Kraftquelle, ne? Sich auch auf die eigene Wahrnehmung und die eigenen Gefühle zu konzentrieren. Wie so eine Zauberglocke vielleicht.
Ja, total. Und auch dann dadurch, glaube ich, auch einfach mitzunehmen. Also ich habe ganz schnell ein Mitgefühl entwickelt und irgendwie, ja, ich finde das immer ganz toll und stark, wenn Texte es schaffen, eine Zärtlichkeit gegenüber den Protagonistinnen zu vermitteln, also ein Wohlwollen. Das glaube ich auch oft mit ein bisschen so diesem Humor, den du ja auch in diesem Text erzeugst, einhergeht. Und dieses Wohlwollen habe ich ganz, also auch ein eigenes Wohlwollen sehr schnell entwickelt gegenüber einem Menschen, der sich einfach auch überhaupt nicht als Opfer fühlt. Und ich glaube, dass es auch ganz viel Repräsentation ist. Wie fühle ich mich fernab der anderen? Also irgendwie wirklich in diesem Brennglas nur das, was die Protagonistin fühlen darf und soll. Und das ist etwas, was ganz viel Empathie auslöst, finde ich. Und ganz wenig Mitleid, was ich ganz wichtig finde im eigenen Schreiben, nicht mitleiderregend zu werden. Irgendwie.
Das macht mich richtig aggressiv.
Ja, damit die anderen mal was fühlen. So, ja. Herzlichen Glückwunsch hier irgendwie. Ja, holt euch einen drauf runter, ja, hast du ja geschrieben.
Ja, da werde ich echt wahnsinnig. Ne? Also wenn man so auf Biegen und Brechen, und das passiert einem oder ist mir auch schon passiert, dass man dann irgendwie so allen gerecht werden will und irgendwie da noch ein bisschen Happy End und da noch ein bisschen eine vielleicht doch verständnisvollere Mutter, weil die arme Dedin, aber so sieht's halt einfach nicht aus. Und weil in dem Buch tatsächlich, und das habe ich wirklich nicht geplant, einfach nur ProtagonistInnen sind, fand ich es im Endeffekt umso kraftvoller, einfach zu sehen, dass diese Frauen sich einfach alles nehmen, wie sie wollen, sich so benehmen, wie sie wollen, Und dazu sollte man und wird man auf jeden Fall auch eine Meinung haben, wenn man es liest, weil die Mutter ist einfach derbe kalt und kann aber so warmherzig sein. Mhm. Und Dadin ist auch ein richtiges Arschloch in dem weiteren Verlauf noch des Buchs, weil Dadin sich einfach in jeden einzelnen Raum, den sie betritt, den sich auch einfach wirklich nimmt und wirklich so unter die Füße nimmt und so ihren so den Boden mit ihren Füßen beklebt, so ungefähr. Und das finde ich einfach geil, dass sie so kompromisslos sind.
Und ich finde das auch ganz mutig. Also ich habe Wahnsinnsmühe damit, meine eigenen ProtagonistInnen, die ich so liebe, zu Arschlöchern werden zu lassen. Das ist auch was, was ich echt üben muss. Also ich finde es ganz schwierig, so, dass die dann doof sind, weil ich die mag und die sollen nicht doof sein.
Ach, das ist so geil, wenn die doof sind. so richtige Arschlöcher einfach.
Ja. Und die aber empathisch erzählen, das ist interessant.
Ja, genau. Ja. Und da liegt die Ambivalenz. Mhm. Und auch das irgendwie, es gibt keine guten Migras oder guten Juden, sondern es
ist... Oder guten Frauen einfach.
Ja.
Es ist immer so ein scheiß Erwartungshaltung, dass die Frau dann irgendwie doch was Emotionales sagt oder dann irgendwie so eine Situation so mediationsmäßig löst oder irgendwie so die Harmonie da herstellt. Mhm. Und das wollen die einfach alle nicht. Mhm. So quasi so alle Weiber in diesem Buch haben einfach keinen Bock auf diese Erwartung und machen einfach ihr Ding.
Ja, super.
Ja, ein bisschen, dann
war das auch. Ist der schon zu Ende? Das wird ein Roman, richtig?
Jo.
Ist der schon zu Ende?
Ja, also es ist bereits im Lektorat und es kommt im Frühling. Ja?
Oh, cool.
Wir müssen quasi nur noch zweimal Lockdown aushalten und dann ist es da.
Verrätst du wo?
Bei Corbinien.
Ach, das hast du vorhin schon gesagt, richtig. Und der Titel ist?
Jenny Yeshedenler mit 2 Y. Also cool. Y, da werde ich mich auch immer drauf beziehen. Das heißt, wenn ihr es hört, alles geht schneller so ein bisschen manchmal. Sieht auch geil aus, so 2 große Y.
Cool. Ja.
Okay, wir sind total vorfreudig und gespannt. Ja. Und vielen Dank, dass
auf
du
jeden Fall.
Daraus vorgelesen hast.
Hey, und danke für die Einladung, richtig cool.
Sie hörten Neue deutsche Literatur in einer Dreiviertelstunde. Der Podcast aus dem Literaturhaus Berlin. Folge 3.